Ja, auch von mir ein herzliches Willkommen. Ich habe die Predigt heute überschrieben, David und Goliath, ihr kennt die Geschichte alle, auch ein geistlicher Kampf. Und es geht in dieser Geschichte um Entmutigung. Und ich hoffe, dass wir alle ermutigt werden durch Gottes Wort heute. Ich bete nochmal für mich. Herr Jesus Christus, du allein kannst in unsere Herzen hineinsprechen. All unser menschliches Reden ist umsonst, wenn wir nicht deine Stimme hören, wenn du nicht redest. Und all unser Trost ist umsonst, wenn du uns nicht tröstest und wenn du uns nicht stärkst. Und so, ja, halten wir dir unsere Herzen nun entgegen und bitten dich, dass du uns rechte Speise gibst und dass du schenkst, dass sie uns zum Segen wird. Amen. Ja, von einem Christen habe ich mal gehört, Andreas, wenn du ein Kind Gottes bist, dann darfst du wissen, Entmutigung kommt nie von Gott. Und ich muss ihm recht geben, Entmutigung ist ein Mittel, das der Teufel gerne benutzt, um uns Christen mürbe zu machen. Ich glaube, wir haben alle mit Entmutigung zu tun, als Christen. Wir müssen uns immer vor Augen halten, als Christen haben wir es nicht nur mit natürlichen Widerständen zu tun und Problemen, sondern wir stehen auch immer in einem geistlichen Kampf gegen den Satan. Und der Satan möchte uns zu Fall bringen. Sein Ziel ist es, uns zu lähmen und unbrauchbar zu machen für das Reich Gottes. Darum heißt es im Epheserbrief, Kapitel 6, die Verse 11 bis 13, zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr gegen die Listen des Teufels bestehen könnt. Ja, der Teufel ist listig. Das müssen wir immer im Hinterkopf haben. Der Teufel ist listig und er ist perfide. Denn unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Gewalten, gegen die Mächte, gegen die Weltbeherrscher dieser Finsternis, gegen die geistigen Mächte der Bosheit in der Himmelswelt. Deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr an dem bösen Tag widerstehen und, wenn ihr alles ausgerichtet habt, stehen bleiben könnt. Es geht darum, stehen zu bleiben oder das Feld zu behalten oder zu überwinden, wie immer die Bibel das ausdrückt. Und die bekannte Geschichte von David und Goliath erzählt uns von einem Kampf, der nicht nur physischer Natur ist, sondern der im Grunde genommen ein geistlicher Kampf ist. Und deshalb können wir auch für uns heute aus dieser Geschichte viel über den geistlichen Kampf lernen. Denn es gilt zu allen Zeiten, dass dieser geistliche Kampf nicht durch unsere menschliche Stärke oder menschliche Machtmittel zu gewinnen ist, sondern allein durch die Machttaten Gottes. Der Prophet Zacharja drückt es so aus, Kapitel 4, Vers 6, nicht durch Macht und nicht durch Kraft, sondern durch meinen Geist, spricht der Herr der Herrscher. Das Volk Israel, wenn wir das Alte Testament lesen, dann sehen wir, dass es eigentlich immer wieder vor der Herausforderung stand, in den vielen Schwierigkeiten, in denen sie waren, entweder auf Gott zu hören und zu vertrauen oder aber auf ihre menschliche Kraft und Weisheit. Entweder sich von dem Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs leiten zu lassen, oder aber von den Umständen, in denen sie waren. Und dabei ging es immer auch um geistliche Kämpfe, um die Frage, wer behält den Sieg? Gott oder ich? Der Glaube oder der Unglaube? Wenn wir in Schwierigkeiten sind, vielleicht auch gerade jetzt, in dieser Zeit, an dem heutigen Tag, in diesen Wochen, wenn wir in Schwierigkeiten sind, in Problemen, wenn wir vielleicht sogar entmutigt sind, wovon lassen wir uns leiten? Von den Umständen, von unseren Ängsten und Sorgen oder von Gott? Die Geschichte von David und Goliath lehrt uns vieles über diesen geistlichen Kampf. Sie steht im 1. Samuel 17 und ich möchte sie in 4 Abschnitte unterteilen. Und vielleicht kann Benno eben die Folie an den... Genau. Der erste Abschnitt, die geistliche Anfechtung, die ersten 25 Verse. Der zweite Punkt, der geistliche Durchblick, Vers 26 bis 37. Der dritte Punkt, der geistliche Kampf, Vers 38 bis 51. Und viertens, der geistliche Sieg, Vers 52 bis 54. Zu dem ersten Punkt, die geistliche Anfechtung. Israel war angefochten. Vers 1. Die Philister sammelten ihre Heere zum Kampf. Und die Frage ist, wie gehen sie mit dieser Anfechtung um? Als Volk Gottes. Wie immer tobt hinter den sichtbaren Kulissen, die Philister, die sich zum Kampf sammeln, ein unsichtbarer Konflikt in der unsichtbaren Welt. Ein Konflikt, der nur mit geistlichen Augen zu sehen ist. Und der auch nur mit geistlichen Mitteln zu gewinnen ist, mit Glauben. Und darum sind unsere äußeren Kämpfe immer auch Glaubenskämpfe. Und die Frage ist, wer behält die Oberhand? Die Umstände oder der Glaube? Was war die Schwierigkeit, in der Israel steckte? Zwei Heere standen sich im Terebintental in Juda gegenüber, die Philister auf der einen Bergseite und die Israeliten auf der anderen Bergseite, dazwischen das Tal. Die Philister wollten eine Entscheidung darüber herbeizwängen, welches Volk künftig dem anderen Volk zu Knechten sein soll. Ihre Idee war, nicht alle kämpfen, sondern nur zwei kämpfen. Jeder sucht aus seinem Heer einen Stellvertreter, der stellvertretend kämpfen soll. Und der stärkste Mann bei den Philistern stand schon fest, es war Goliath. Er trat aus der Schlachtreihe hervor und rief, Verse 8 bis 9, bestimmt einen Mann von euch, dass er zu mir herabkommt. Wenn er mit mir zu kämpfen vermag und mich erschlägt, dann wollen wir eure Knechte sein? Wenn ich ihn aber überwinde und ihn erschlage, dann sollt ihr unsere Knechte sein und uns dienen. Das Problem war nur, ihr kennt das, er war etwa 3 Meter groß, dieser Mann. Allein seine bronzene Rüstung brachte schon 80 Kilogramm auf die Waage. Und sein Speer hatte einen Durchmesser, der so groß war, ein Vielfaches des Durchmessers eines normalen Speeres. Seine Spitze wog schon 7 Kilogramm. Ein tödliches Geschoss. Der Mann muss ungefähr 300 Kilogramm auf die Waage gebracht haben, aber kein Fett, alles Muskeln. Und ein Kriegsmann von seiner Jugend auf, so steht es in Vers 33. Ein Kriegsmann von seiner Jugend auf. Die Schwierigkeit, die in der Israel steckte, war, sie hatten keinen vergleichbaren Kämpfer. Sie waren auch militärisch den Philistern total unterlegen. Die Philister hatten sie unterdrückt, die herrschten über sie und sie gestatteten den Israeliten nicht, Waffen zu bauen. Sondern wer Metall irgendwie schärfen musste, der musste zu den Philister gehen und darum bitten und ein Entgelt dafür abgeben, dass die Philister ihnen das Metallteil, zum Beispiel einen Spaten oder eine Pflugschar, schärften. Die einzigen Leute, die Waffen hatten, waren Goliath und sein Sohn Jonathan. Also die Philister hatten sie total in ihrer Hand. Mit anderen Worten, die Lage Israels gegenüber den Philistern war völlig aussichtslos. Menschlich gesehen. Und die Schwierigkeit, in der Israel steckte, war, sie hatten eben keinen vergleichbaren Kämpfer. Die Folge: lähmende Angst. Der Philister trat nämlich 40 Tage lang jeden Morgen und jeden Abend, also zweimal pro Tag, raus aus den Schlachtreihen und sagte jedes Mal: Ich verhöhne heute die Schlachtreihen Israels. Gebt mir einen Mann, dass wir miteinander kämpfen. Also 40 Tage lang, zweimal. Einmal morgens und einmal abends. Ich verhöhne heute die Schlachtreihen Israels. Gebt mir einen Mann, dass wir miteinander kämpfen. Wie eine medizinische Dosis. 40 Mal einnehmen, 40 Tage einnehmen, einmal morgens, einmal abends. Und diese medizinische Dosis wirkte bei den Israeliten. Es heißt in Vers 11, und Saul und ganz Israel hörten die Worte des Philisters und sie waren niedergeschlagen und fürchteten sich sehr. Ja, sie waren so voller Schrecken über diese Gestalt, dass es in Vers 24 heißt: Aber als alle Männer von Israel den Mann sahen, flohen sie vor ihm und fürchteten sich sehr. Also diese 40-tägige Dosis hatte eine einschüchternde Wirkung auf das Gemüt des Heeres Israel. Niedergeschlagenheit, Furcht, ja sogar Flucht, Entmutigung. Keine Spur von Tapferkeit, Verzagtheit und Angst. Gelähmt wie ein Hase vor dem Fuchs, steht Israel da 40 Tage lang, keine Reaktion, nichts als lähmende Angst. Kennen wir vielleicht auch solche Situationen aus unserem eigenen Leben? Da befinden wir uns menschlich gesehen in einer ausweglosen Situation. Uns befällt Niedergeschlagenheit und Angst, vielleicht sogar lähmende Angst. Das kann jedem von uns widerfahren, durch eine schwere Krankheit, durch eine irgendwie andere ausweglose Situation, einen schweren Schlag, der nur schwer zu verkraften ist und der uns widerfährt. Es gibt unfassbar schweres Leid, was uns Menschen ereilen kann. Und auch wir, die wir immer älter werden, merken auch oft, wie allein unser Körper uns manchmal niedergeschlagen macht und uns lähmt und mutlos macht und eine Anfechtung für den Glauben ist. All die Dinge, die auch mit dem Alter kommen, auch das kann uns entmutigen. Wenn wir als Christen solche Dinge widerfahren, dann hat das immer auch eine geistliche Dimension. Dann stellt unseren Glauben auf die Probe. Und wir müssen uns fragen, wie gehen wir mit diesen geistlichen Anfechtungen um? Auch für Israel hatte der Konflikt damals eine geistliche Komponente, denn ihr Vertrauen auf Gott wurde herausgefordert. Doch wie ging Israel damit um? Vertraute es seinem Gott? Leider lesen wir nichts davon, weder bei König Saul noch bei seinen Heeresobersten, noch bei seinen Soldaten. Nichts außer lähmender Angst. Und ein hilfloses Angebot vom König Saul an seine Soldaten. Vers 25. Und es soll geschehen, wer immer ihn erschlägt, den will der König sehr reich belohnen. Und er will ihm seine Tochter geben und will das Haus seines Vaters frei von Abgaben machen. Dieses Angebot von König Saul ist eigentlich sehr traurig und sehr beschämend. Für Israel und für Saul selber. Denn es macht offenbar, der König sucht seine Hilfe nicht bei Gott, sondern bei einem Menschen. Aber er findet in seinem Heer keinen einzigen Menschen. Und es zeigt auch, der König zeigt keinerlei Führungsstärke und Verantwortung, sondern versagt hier als Leiter total. Stattdessen hört er sich 40 Tage lang morgens und abends von einem einzigen Mann Verhöhnungen an. Warum sucht er die Hilfe nicht bei Gott? Hat er vergessen, wie Gott zuvor Israel vor den Philistern errettet hat? Er hat es selber gesehen in Kapitel 14, da hat er Gott selbst unter den Philistern eine solche Verwirrung angestiftet, dass die Philister sich gegenseitig bekämpft haben und daher Israel die Philister besiegen konnte. Hatte er vergessen, dass Gott ihm gerade davor einen Sieg über Amalek, über die Amalekiter geschenkt hatte? In Kapitel 15. Wir müssen traurigerweise sagen, dass sich hier in dieser Begebenheit leider auch das Gerichtshandeln Gottes an Saul zeigt, deutlich macht. Denn Saul hatte in den vorhergehenden Konflikten in Kapitel 14 und Kapitel 15 mit den Philistern und den Amalekitern schon eigenmächtig gehandelt. Gott hatte trotzdem da noch den Sieg geschenkt, aber Saul hatte eigenmächtig gehandelt und Gottes Worte verworfen. Und das endete mit der traurigen Tatsache, dass Gott Saul auch als König verworfen hat und der Heilige Geist von ihm wich. In Kapitel 16, Vers 14 steht, aber der Geist des Herrn wich von Saul und ein böser Geist vom Herrn ängstete ihn. Und das sehen wir leider hier auch in dieser Geschichte von David und Goliath, dass der Heilige Geist von Saul gewichen war. Die Folge: Angst statt Gottvertrauen. Und diese Angst übertrug sich vom König auf das ganze Heer. Das ist traurig und zugleich beschämend für ein Volk, das sich doch Volk Gottes nennt. Dass es seine Stärke nicht in seinem Gott finden konnte. Gott sei Dank fand sich einer, ein einziger, der nicht in dieses Bild passte, David. Er war der Einzige, der geistlichen Durchblick hatte. Und das führt mich zu dem zweiten Punkt, der geistliche Durchblick, Verse 26 bis 37. In den geistlichen Anfechtungen brauchen wir einen geistlichen Durchblick, sonst können wir den Sieg nicht davontragen. Wir brauchen den Heiligen Geist, der uns Gottes Perspektive auf unsere jetzige aktuelle Situation gibt, damit wir im Glauben reagieren können. Das Interessante ist, dass David eigentlich gar nichts mit dem Konflikt zu tun hatte. Er war gar kein Soldat, weil er dafür noch zu jung war. Nur seine drei Brüder waren Soldaten und zogen mit Saul in diesen Krieg. Und sie standen aber diesen Philistern genauso, ja, gelähmt und erstarrt und angstvoll gegenüber. Der Vater von Saul, von David hatte gesagt, erkundige dich nach deinen Brüdern. und komm dann zu mir zurück und sag mir, wie es ihnen geht. Vers 18. Also sein Auftrag war eigentlich nur, ein wenig Proviant zu seinen Brüdern zu bringen und dann mit einer guten Nachricht zurückzukommen: Es geht deinen Söhnen gut. Aber Gott hatte offensichtlich einen anderen Auftrag für David. War bereit, diesen anderen Auftrag zu sehen und zu erkennen, als den er eigentlich ausführen sollte? David war der Einzige, der sich von allen Israeliten unterschied. Er hatte den geistlichen Durchblick. Man muss dazu sagen, David war zu dieser Zeit eigentlich schon der erwählte König, der gesalbte König für Israel. Zu diesem Zeitpunkt war er das schon, aber das war noch nicht offiziell. Das wusste nur sozusagen der innerste Zirkel, nämlich die Familie von David und der Prophet Samuel, der David zum König gesalbt hatte. Sonst wusste es keiner. Und während der Geist des Herrn von Saul gewichen war, heißt es von David bei seiner Salbung zum künftigen König, Kapitel 16, Vers 13, und der Geist des Herrn geriet über David von diesem Tag an und darüber hinaus. Außerdem war er, wie ihr wisst, ein Mann nach dem Herzen Gottes. Von David heißt es, Kapitel 13, Vers 14, der Herr hat sich einen Mann gesucht nach seinem Herzen und der Herr hat ihn zum Fürsten über sein Volk bestellt. Also, so jung er auch war, er hatte etwas, was kein anderer hatte: Gottes Salbung und das rechte Herz. Woran können wir eigentlich erkennen, dass David den geistlichen Durchblick hatte? Woran können wir das erkennen? Er ist der Einzige, der erkennt, diese Schwierigkeit betrifft nicht nur das Volk Gottes. Diese Schwierigkeit betrifft Gott selber. Und er war der Einzige, der erkennt, diese Verhöhnung betrifft nicht nur die Ehre des Volkes Gottes, sie betrifft Gott selber. Und diese ganze Situation ist nicht nur eine Schande für das Volk Gottes, sie ist eine Schande für Gott selber. Wie steht denn der Gott Israels hier vor den Philistern da? Was für einen Eindruck müssen die Philister von dem Gott Israels haben? Ein Gott der Schwäche, ein Gott, der sich verkriecht vor den Göttern der Philister. Ein Gott, der seine Verheißung nicht wahrmachen kann, dass Israel die Tore seiner Feinde in Besitz nehmen soll und dass Israel das gelobte Land einnehmen soll, übrigens auch das Gebiet der Philister. Und wie steht das Volk Israel da, das Volk Gottes in dieser Situation? Das einzige Volk, das Gott unter allen Völkern auf Erden erwählt hat, ausgezeichnet von Gott durch den Bund der Beschneidung. Und man möchte fragen: Israel, du hast doch einen Gott, warum suchst du ihn denn nicht? Warum vertraust du ihm nicht? Und David erkennt, dass es beschämend ist und auch erbärmlich. Für Israel, für seinen König und für seinen Gott. Aber lasst uns die Reaktion Davids mal genauer anschauen. Als David die Verhöhnung durch Goliath hört: Ich verhöhne heute die Schlachtreihen Israels, gebt mir einen Mann, dass wir miteinander kämpfen. Wie reagiert er darauf? Er fragt, Vers 26, was soll mit dem Mann geschehen, der diesen Philister da erschlägt, der die Schande von Israel abwendet? Wer ist denn dieser unbeschnittene Philister da, der die Schlachtreihen des lebendigen Gottes verhöhnt? Das ist interessant. Wer ist denn dieser unbeschnittene Philister da? Auf der einen Seite ein Unbeschnittener, einer, der mit Gott nicht im Bund ist, der die Schlachtreihen des lebendigen Gottes verhöhnt. Auf der anderen Seite die Schlachtreihen des lebendigen Gottes. Israel ist nicht irgendein Herr, es ist das Herr des lebendigen Gottes. Der lebendige Gott steht dahinter. Das ist geistlicher Durchblick. Auf der einen Seite einer ohne Gott, ein Unbeschnittener. Auf der anderen Seite Gott mit seinem Herr. Ja, was denkt ihr, wer wird da wohl den Sieg davon tragen? Die Frage ist für David ganz klar, wer den Sieg davon tragen wird. Aber keiner von den Israeliten, weder Saul noch irgendeiner von seinen Soldaten, hat das gesehen. Das ist eine Schande für Israel, das nicht zu sehen. Und darum fragte er, was soll mit dem Mann geschehen, der diesen Philister da erschlägt und die Schande von Israel abwendet? Und darum sagt David auch zu Saul im Vers 32, niemand lasse seinetwegen den Mut sinken. Niemand lasse seinetwegen den Mut sinken. Und das möchte ich auch uns heute Morgen zusprechen. In welcher Entmutigung du auch gerade bist. Denk daran, du bist in einem geistigen Kampf. Niemand lasse in welcher Situation auch immer den Mut sinken. Aber glaubt ja nicht, dass David es so einfach hatte, seinen geistlichen Durchblick auch in einen Sieg ummünzen zu können. Er hatte mit Widerständen zu tun, in den eigenen Reihen. Der Neid seiner Brüder schlug ihm entgegen, die ihm diesen Mut und diesen Sieg nicht gönnten. Der Zorn Eliabs, Vers 28, das ist sein ältester Bruder, entbrannte über David und er sagte, warum bist du überhaupt gekommen und wem hast du jene paar Schafe in der Wüste überlassen? Ich kenne deine Vermessenheit wohl und die Bosheit deines Herzens. Das ist ein echter Schlag unter die Gürtellinie. Das kann entmutigen. Oh David, du brauchst ein festes Herz jetzt. Oder die Skepsis von Saul, Vers 33. Du kannst nicht zu diesem Philister gehen, um mit ihm zu kämpfen, denn du bist ein junger Mann. Er aber ist ein Kriegsmann von seiner Jugend auf. Ja, Anfechtungen können nicht nur von Feinden kommen. Sie können auch aus den eigenen Reihen kommen. Aus dem engsten Umfeld. Sogar aus der Familie. Und aus der Gemeinde. Lässt sich David davon entmutigen? Nein. Dem Neid seiner Brüder begegnet er, indem er sie entwaffnet und fragt, was habe ich denn getan? Ist es die Mühe nicht wert? Und sich dann einfach von ihnen abwandte. Vers 29 und 30. Und der Skepsis Sauls entgegnete er mit Überzeugungsarbeit. Er sagte nämlich Saul, ich habe mit Gottes Hilfe schon Schafe aus dem Rachen von Bären und Löwen entrissen. Und das nicht nur einmal. Ich habe Erfahrung da drin. Und dann sagt er im Vers 37, und der Herr, der mich aus den Klauen des Löwen und aus den Klauen des Bären gerettet hat, der wird mich auch aus der Hand der Philister retten. Was können wir von David lernen? Wenn du ein Kind Gottes bist und angefochten, entmutigt etwa, dann denke daran, du stehst nie alleine in diesen Schwierigkeiten. Auf deiner Seite ist immer dein Vater und dein Herr, der Herr der himmlischen Herrscher. Jedes Problem in deinem Leben, sei es klein oder unüberwindbar groß. Es betrifft nie dich alleine. Es betrifft immer auch deinen Vater und deinen Herrn Jesus Christus. In jeder Schwierigkeit in deinem Leben, in jeder Anfechtung in deinem Glaubensleben geht es darum, dass du dich nicht ängstlich verkriechst wie das Volk Israel, sondern mutig im Glauben den Sieg darüber in Anspruch nimmst. In jeder Situation soll dein Glaube den Sieg davontragen. 1. Johannes 5,4: Denn alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt. Und dein Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Oder anders gesagt, nicht die Umstände sollen dein Leben bestimmen, dein Glaube soll dein Leben bestimmen. Was können wir von David für den geistigen Kampf noch mitnehmen? Lass uns dazu noch mal kurz anschauen, wie er in den Kampf geht. Das ist nämlich auch ganz interessant. Das ist mein dritter Punkt, der geistige Kampf. Den vierten behandle ich nur ganz kurz. Das ist jetzt der wesentliche Punkt. Der geistliche Kampf, Vers 38 bis 51. David kann Saul also überzeugen, dass er es mit Goliath aufnehmen kann. Und Saul gibt ihm das okay. Er ist also jetzt der von Israel bestimmte Mann, der es mit Goliath, der gegen Goliath antreten soll. Das Erste, was auffällt, ist, und das ist wirklich bemerkenswert, ist, dass David die Waffenrüstung ablegt. Saul hatte ihm nämlich seine eigene Waffenrüstung angezogen. David legt sie gleich wieder ab. Er verzichtet also auf menschliche Hilfsmittel, wie eine Waffenrüstung. Das hatte ganz praktische Gründe. Sie behinderte ihn beim Kampf. Er konnte darin nicht laufen, geschweige denn kämpfen. Das hat aber auch eine geistliche Komponente. Es zeigt nämlich ganz deutlich, worauf David vertraut. David vertraut in diesem Kampf nicht auf menschliche Kraft, sondern auf Gottes Kraft. Und er vertraut nicht auf menschlichen Schutz, sondern auf Gottes Schutz. Und das Zweite, was auffällt, ist, dass er menschlich gesehen völlig ungeeignete Waffen benutzt. 5 Kieselsteine und eine Hirtenschleuder gegen Goliath. Das hatte auch praktische Gründe. Er konnte nur mit der Hirtenschleuder umgehen. Und David wusste natürlich, dass es menschlich gesehen ein völlig ungleicher Kampf ist. Menschlich gesehen muss er und jeder in Israel so ausgestattet den Kampf verlieren. Klar. Aber David wusste auch, und das ist das Entscheidende, das ist des Herrn Kampf, der hier gekämpft wird. Und das ist des Herrn Ehre, die auf dem Spiel steht. Und da kommt es nicht darauf an, wie er menschlich ausgestattet ist, was er menschlich an Erfahrung und Gaben mitbringt. Es kommt nur darauf an, dass jemand Glauben hat, dass jemand den göttlichen Auftrag erkennt und dass jemand sich für die Sache Gottes zur Verfügung stellt. Darauf kommt es an. Aber lasst uns jetzt noch einen Blick auf den geistigen Kampf richten. Der Philister verachtet natürlich David, dass er es wagt, ihn so kümmerlich entgegenzutreten, so jämmerlich. In Vers 42, dann verflucht er ihn bei seinen Göttern. Vers 43, dann schüchtert er ihn ein. Komm her zu mir, dass ich dein Fleisch den Vögeln des Himmels und den Tieren des Feldes gebe. Ja, Einschüchterung. Das kann uns auch entmutigen. Wie reagiert David? Es ist so schön zu sehen an dieser Geschichte. Er weiß, wer hinter ihm steht. Er weiß, dass es ein geistlicher Kampf ist. Und er weiß, dass Gott ihn gewinnen wird. In Vers 45 sagt er zu Goliath, du kommst zu mir mit Schwert, mit Lanze und Kurzschwert. Ich aber komme zu dir mit dem Namen des Herrn, der Heerscharen, des Gottes der Schlachtreihen Israels, den du verhöhnt hast. Also er weiß, Gott steht hinter mir. Ich komme mit dem Namen des Herrn. Und er weiß, es geht um Gottes Ehre. Du hast den Gott der Schlachtreihen Israels verhöhnt. Und er weiß, es geht um Gottes Sache. Geistliche Kämpfe sind Gottes Sache. Er nur schenkt den Sieg. Und weil er den geistlichen Durchblick hat, sieht er auch schon den Sieg. Das ist so schön zu sehen. David sieht schon den Sieg, bevor er ihn überhaupt errungen hat. Er sagt in Vers 46, heute wird der Herr dich in meine Hand ausliefern und ich werde dich erschlagen und dir den Kopf abhauen und die Leichen des Heeres der Philister werde ich heute noch den Vögeln des Himmels und den wilden Tieren der Erde geben. Das ist das Geheimnis und das ist so wunderschön. Wenn Gott uns den geistlichen Durchblick in einer Situation schenkt, dann können auch wir schon vorab den Glaubenssieg sehen. Wenn wir zum Beispiel genau erkennen, das, um das wir jetzt bitten, das ist nach Gottes Willen und das ist zu seiner Ehre. Das geht aus 1. Johannes 5 hervor. Dieser bekannte Vers, den ihr auch kennt. Und dies ist die Zuversicht, die wir zu ihm haben, dass er uns hört, wenn wir etwas nach seinem Willen bitten. Und wenn wir wissen, dass er uns hört, was wir auch bitten, so wissen wir, dass wir das Erbetene haben. Ich bin überzeugt, Gott möchte dich und mich, dass wir zu solchen Glaubenshelden machen. Und er möchte, dass wir in unseren geistlichen Kämpfen, in denen wir immer stecken, denn wenn wir keine geistlichen Kämpfe haben, sind wir auch keine Christen. Er möchte, dass wir Glaubenshelden sind. Wir dürfen um diesen Glauben, um diesen geistlichen Durchblick bitten. Eine Sache möchte ich in diesem Zusammenhang noch erwähnen, das ist auch noch wichtig. David geht es nicht nur um Gott und um Gottes Ehre. Es geht ihm auch um die Menschen um ihn herum. Er möchte, dass sie Gottes Handeln erleben und dass sie zum Glauben zurückfinden. Er wollte, dass Israel zum Glauben zurückfindet. Es ist ihm ein ganz großes Anliegen, dass Menschen Gott erkennen. In Vers 46 und 47 sagt er, und die ganze Erde soll erkennen, dass Israel einen Gott hat. Und diese ganze Versammlung soll erkennen, dass der Herr nicht durch Schwert oder Speer rettet, denn des Herrn ist der Kampf. Und er wird euch in unsere Hand geben. Ich denke, das ist eine ganz wichtige Erkenntnis für uns, dass unsere geistlichen Kämpfe nicht durch unsere Anstrengungen zu gewinnen sind. Denn des Herrn ist der Kampf. Und er wird dir und mir den Sieg geben. Ja, wie geht der Kampf jetzt aus? Ihr kennt alle den Ausgang. Goliath verliert, David gewinnt. Von den 5 Steinen hätte er 4 liegen lassen können. Er hätte nur einen mitnehmen brauchen. Schon der erste Stein trifft Goliath am Kopf, durchschlägt seine Stirn und Goliath fällt auf sein Angesicht, steht da. Vor David auf die Erde. Goliath fällt auf sein Angesicht. War das Davids Geschicklichkeit und Kunst? Nein. Gott nimmt den ersten Stein. Gott braucht keine 5 Steine. Für Gott genügt ein Stein. Gott nimmt den ersten Stein, gibt ihm eine solche Wucht und Richtung, dass er die einzige und kritischste Stelle, die nicht durch die Rüstung geschützt war, durchschlägt. Gott bringt Goliath zu Fall. Gott lässt ihn auf sein Angesicht fallen. Aber er gebraucht Menschen. Menschen mit Glauben. Menschen, die mutig aufstehen und vorangehen. Menschen, die uns ermutigen, im Glauben schon den geistlichen Sieg zu sehen. Und das bringt mich zu dem letzten Punkt, den ich nur ganz kurz jetzt anspreche, der geistliche Sieg. die Verse 52 bis 54. Davids mutige Glaubenstat verschaffte ganz Israel den Sieg. Das ganze Heer fiel aus der Schockstarre und wurde total ermutigt. Als die Philister sahen, dass ihr stärkster Mann tot war, flohen sie. Und das ganze Heer Israels jagte ihnen mutig nach. Verse 52 bis 53. Und die Männer von Israel und Juda machten sich auf, erhoben das Kriegsgeschrei und jagten den Philistern nach bis zum Eingang von Gat und bis an die Tore von Ekron. Und die Erschlagenen der Philister fielen auf dem Weg von Scharajim bis Gat und Ekron. Und die Söhne Israel kehrten von der Verfolgung der Philister zurück und plünderten deren Lager. Man kann die Ermutigung, die David bei dem Herr auslöste, förmlich in den Worten wahrnehmen. Sie machten sich auf, sie erhoben das Kriegsgeschrei und sie jagten ihnen nach. Das konnten sie, weil Gott die Philister in die Flucht schlug. Das war nicht David, der die Philister in die Flucht schlug. Das war auch nicht das Heer Israels. Das war allein Gottes Sieg. Aber ein Glaubensschritt Davids hat Gott zum Handeln bewegt und ganz Israel den Sieg geschenkt. Ein Glaubensschritt Davids hat Gott zum Handeln bewegt und ganz Israel den Sieg geschenkt. Ich möchte dich zum Abschluss fragen, wer oder was ist gerade dein Goliath? Und ich möchte dich und mich dazu ermutigen, auf Gott zu vertrauen. Er möchte dir den Sieg über deine Anfechtung und geistlichen Kämpfe schenken. Es ist ein geistlicher Kampf. Es geht nicht nur um dich, es geht immer auch um Gott. Wenn du angegriffen wirst, wird er angegriffen. Deine Sorgen, Ängste, inneren und äußeren Angriffe betreffen immer auch ihn. Er will für dich streiten. Er will für dich streiten. Deine geistigen Kämpfe sind nicht durch deine Anstrengung zu gewinnen, denn des Herrn ist der Kampf und er wird dir den Sieg geben. Ich möchte abschließen und einfach mal Davids Worte nehmen und gegen unsere Anwendung anwenden, indem ich sage: Du Anfechtung, kommst zu mir mit Ängsten, Zweifeln, Sorgen, Ärger, Verlockungen und was auch immer. Aber ich komme zu dir mit dem Namen des Herrn, der Herrscharen, des Gottes, der hinter mir steht. Heute wird der Herr dich Anfechtung in meine Hand ausliefern und ich werde dich überwinden, denn er, und das ist wichtig, und sein Wort sind meine Waffen. Denn er und sein Wort sind meine Waffen. Und die ganze Erde, die ganze unsichtbare Welt soll erkennen, dass ich einen Gott habe. Denn des Herrn ist der Kampf und er wird dich Anfechtung in meine Hand geben. Amen.
Amen.
Herr Jesus Christus, danke für dein Wort. Danke für die Ermutigung, die wir durch David haben. Danke, dass du es bist, der uns Sieg schenken will. Du möchtest nicht, dass wir entmutigt leben, dass wir desillusioniert leben. Du möchtest nicht, dass wir verzagt sind, sondern du möchtest, dass wir in deiner Kraft und im Glauben überwinden. Bitte schenk du uns das. In welcher Situation wir uns auch gerade befinden, du weißt es. Wir wollen auf dich vertrauen. Des Herrn ist der Kampf. Wir vertrauen auf dich. Du bist der Sieger. Amen.
Amen.